SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist ein verurteilter Verbrecher. Das ist seit wenigen Stunden klar. Die Geschworenen haben Trump in allen Anklagepunkten im Schweigegeldprozess schuldig gesprochen. Das hat die Jury in New York mitgeteilt. Das Strafmaß soll Anfang Juli verkündet werden. Und danach will Trumps Anwalt auch direkt in Berufung gehen. Katrin Brandt berichtet aus den USA.
Das Weiße Haus hatte offiziell nichts zum Urteil zu sagen. Man respektiere die Rechtsstaatlichkeit und habe keinen weiteren Kommentar, sagte ein Sprecher. Auch Bidens Wahlkampfteam reagierte verhalten. Das Urteil zeigt, dass niemand über dem Gesetz steht, hieß es. Das Urteil sei eine Schande, das war von vielen Republikanern zu hören. Mike Johnson, der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, sprach von einem beschämenden Tag in der amerikanischen Geschichte. Die Entscheidung beweise, dass die Demokraten vor nichts zurückschreckten, um politische Gegner zum Schweigen zu bringen, so Johnson auf der Plattform X. Sowohl Präsident Biden als auch der verurteilte frühere Präsident Trump nutzten das Urteil, um ihre Anhänger zu Wahlkampfspenden aufzurufen. Es gibt nur einen Weg, Trump aus dem Oval Office herauszuhalten, an den Wahlurnen. Das schrieb Biden auf der Plattform X. Und Trump überschrieb seinen Spendenaufruf mit den Worten: Ich bin ein politischer Gefangener.
Die Ukraine darf US-Waffen künftig offenbar mit Einschränkungen auch in Russland einsetzen. Und zwar zur Verteidigung der Region Kharkiv. Wie in Washington bekannt wurde, soll Präsident Biden zugestimmt haben. In Prag beraten seit dem Abend wieder die NATO-Außenminister über weitere Militärhilfen für die Ukraine. Aber wie ist das mit Waffen aus Deutschland? Bis jetzt heißt es offiziell, Deutschland werde keine Waffen liefern, mit denen Ziele in Russland angegriffen werden können. Wie die Absprachen aber nun im Einzelnen aussehen, dazu wollte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gestern Abend in den ARD-Tagesthemen nicht wirklich was sagen.
Ich glaube, wir tun alle gut daran, uns mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass wieder ein Krieg in Europa tobt. Und da, wo ein Krieg ist, müssen Geheimhaltungsregeln nochmal eine andere Bedeutung und andere Berücksichtigung erfahren als zu friedlicheren Zeiten. Und nicht alles darf öffentlich diskutiert werden, nur in Anführungsstrichen, weil es die Öffentlichkeit verständlicherweise sehr interessiert. Wir sind mit Abstand der zweitgrößte Unterstützer nach den USA. Wir tun alles, was möglich ist. Wir sollten nicht den Fehler machen, nach meiner persönlichen Überzeugung, der in den letzten zwei Jahren immer mal wieder begangen worden ist, sich immer an einzelnen Fragen festzuhalten, die nicht am Ende kriegsentscheidend wären. Und trotzdem, nochmal, ich bestätige nicht und ich dementiere nicht, welche Verabredungen es gibt, aus den Gründen, die ich gerade beschrieben habe.
Weder noch. Bundesverteidigungsminister Pistorius war das. Nicht nur bei Fragen rund um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geht es um verlässliche Informationen. Immer wieder sind aber unterschiedlichste Seiten daran interessiert, die Fakten nicht so darzustellen, wie sie der Wahrheit entsprechen. IT-Gruppen aus mehreren Ländern haben zuletzt den Chatbot ChatGPT benutzt, um Desinformation zu verbreiten. Das hat die Entwicklerfirma OpenAI in einem Blog-Eintrag mitgeteilt. Nils Dams berichtet aus San Francisco.
OpenAI habe in den letzten drei Monaten 5 Desinformationskampagnen aus Russland, China, Iran und Israel entdeckt und gestoppt. Die entsprechenden Accounts seien gelöscht worden. Eine russische Gruppe, die von OpenAI Bad Grammar genannt wird, habe den Bot beispielsweise eingesetzt, um kurze politische Kommentare in Englisch und Russisch zu erstellen, die sich gegen die Ukraine, Moldau oder die USA gerichtet hätten. Außerdem sei mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch eine Software generiert worden, die Kommentare automatisch in sozialen Netzwerken und dem Messenger Telegram gepostet habe. Die mit ChatGPT erstellten Inhalte hätten laut OpenAI aber keine hohen Reichweiten erzielt.
Wir schauen nach Baden-Württemberg. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Sigmaringen ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Das Feuer war laut Polizei gestern Abend im Dachstuhl des Hauses in Sauldorf ausgebrochen. 3 Bewohner sind mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Im Handball hat das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen die Entscheidung gebracht. Seit dem Abend steht fest, der SC Magdeburg ist deutscher Handballmeister. Durch einen 34-21 Sieg hat der SCM einen Spieltag vor Saisonende den Titel perfekt gemacht. Thorsten vom Wege berichtet.
Der SCM begann stark, führte schnell mit 13-0, erarbeitete sich Mitte der ersten Hälfte einen 6-Tore-Vorsprung. Zur Pause hatte man beim 19-11 aus Gästesicht gar ein 8-Tore-Plus und nach dem Wechsel trotz einiger Verschnaufpausen auch keine Mühe mehr, den Vorsprung locker über die Zeit zu bringen. Bei den Rhein-Neckar-Löwen feierte man trotzdem. Uwe Gensheimer, lange Zeit Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft, absolvierte gegen den neuen deutschen Meister sein letztes Heimspiel. Gensheimer blieb es vorbehalten, das letzte Tor der Partie zu erzielen. Dann wurde er von den Fans gefeiert. Der SCM schloss sich an und bejubelte seinen seinen dritten deutschen Meistertitel und das Double aus Meisterschaft und Pokal, das am 2. Juni-Wochenende noch zu einem Triple werden könnte, wenn es den Elbestädtern in Köln gelingt, ihren Titel als Champions-League-Sieger zu verteidigen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Baden-Württemberg gibt es heute viele Wolken im Tagesverlauf, auch Dauerregen fast überall. Teilweise gelten jetzt schon Unwetterwarnungen, vor allem in der Region Ostwürttemberg bis zum Bodensee und bis ins Allgäu. In Rheinland-Pfalz wechseln sich Wolken, etwas Sonne und einzelne Schauer ab. Temperaturen erreichen maximal 10 Grad auf der Ostalb und bis zu 19 Grad an der Mosel.
SWR aktuell, Hintergrund.
In gut einer Woche haben wir es zumindest ein kleines bisschen in der Hand, wohin sich die Europäische Union in Zukunft entwickeln soll. Von 6. bis 9. Juni ist Europawahl. Wir haben diese Woche jeden Morgen in SWR aktuell Infodate auf den Wahlkampf in verschiedenen EU-Ländern geschaut. Und eines hatten alle gemeinsam. Laut Umfragen könnten dort rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien viele Stimmen holen. Heute blicken wir nach Frankreich. Das ist das EU-Land mit den zweitmeisten Einwohnern nach Deutschland. Ich habe mit unserem Frankreich-Korrespondenten Kai Rienecker gesprochen. In Frankreich liegt der rechtsnationale Rassemblement National in den Umfragen vorne. Es sieht nach einem deutlichen Sieg für die Partei von Marine Le Pen aus. Geht es den Wählern da vor allem um EU-Themen oder eher um ein Zeichen gegen ihren aktuellen Präsidenten Macron?
Es ist eher Letzteres, also eine Art Quittung für die bisherige Präsidentschaft von Emmanuel Macron, der das Land ja schon seit 7 Jahren regiert, also seit 2017. Vor 2 Jahren wurde er wiedergewählt und das war schon nicht unbedingt ein Selbstläufer. Und schon damals saß ihm der extrem rechte Rassemblement National im Nacken. Und die stellen sich ganz geschickt an, diese Europawahl zu so einer Art Midterm-Wahl zu machen vor der nächsten Präsidentschaftswahl in 3 Jahren. Präsident Macron hat dann auch versucht, neuen Schwung zu gewinnen, indem er den jungen Gabriel Attal zum Premierminister gemacht hat. Aber das Momentum bleibt auf Seiten des Rassemblement National im Moment. Die haben da einen jungen Spitzenkandidaten, Jordan Bardella, mit 28 Jahren. Und der liegt hier in den Umfragen deutlich vorne im Moment. Das ist fast doppelt so viel, wie das Regierungslager von Macron im Moment in den Umfragen bekommt.
Der Rassemblement National hat ja zuletzt auch in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, weil er die Zusammenarbeit mit der AfD im EU-Parlament beendet hat. Wie sehr wird das in Frankreich selbst diskutiert?
Ja, das war hier durchaus auch Thema, wenn auch kein ganz großes Thema, aber eher in dem Sinne, dass man sich gefragt hat, nicht nur in den Kreisen des Rassemblement National, sondern überall, was passiert denn da eigentlich gerade in Deutschland? Was sind das für Dinge, die wir da hören, rechtsextreme Auswüchse? Wie kann es sein, dass da zum Beispiel SS-Leute in Schutz genommen werden von den Spitzenkandidaten einer Partei, die dort in den Parlamenten vertreten ist? Also es lief eher so herum, dass der Rassemblement National sich von der AfD sehr schnell distanziert hat und das ja nicht zum ersten Mal. Das hat allerdings vor allen Dingen den Grund, dass er so eine Art Selbstschutzmaßnahme da auch gemacht hat, um seinen Kurs hier in Frankreich nicht zu gefährden. Da hat man ja versucht, alle Spuren so des Jean-Marie Le Pen, der früher über der Partei schwebte, der ja gerne auch mal antisemitische Äußerungen von sich gab, wegzufegen und hoffähig zu werden in breiten Gesellschaftsschichten. Und dieser Kurs ist relativ erfolgreich gewesen in den letzten Jahren und der führt eben dazu, dass sie jetzt auch bei der Europawahl klar in Front liegen.
Wenn wir mal auf die Umfragen schauen, wer ist denn da gerade auf Platz 2, wenn es um die Europawahlen in Frankreich geht?
Ja, das ist in der Tat ganz spannend. Wie gesagt, Rassemblement National mit dem jungen Spitzenkandidaten Bardella liegt im Moment so bei gut 30%. Das Parteienbündnis von Präsident Macron hat eine sehr blasse Spitzenkandidatin, Valérie Ayer. Die liegt im Moment noch auf Platz 2 mit gerade mal der Hälfte der Stimmen, also so rund 15%. Und fast gleich auf liegt der Kandidat der Sozialisten, Raphael Glücksmann. Das ist so eine Art Entdeckung dieses Europawahlkampfes in Frankreich. Der konnte in einem TV-Duell mit dem extrem rechten Jordan Bardella sich sehr gut behaupten. Viel besser als eben diese Spitzenkandidatin von Macron, Valérie Ayer. Und das wäre vielleicht so eine Art Trendwende bei den französischen Sozialisten, die ja auch bei der letzten Präsidentschaftswahl im Grunde überhaupt keine Rolle gespielt haben. Übrigens, die Grünen liegen hier zum Beispiel auch nur bei 5%. Das wird gerade auch im Hinblick auf das Europäische Parlament bei den Grünen in Deutschland sicherlich nicht gut ankommen.
Informationen und Einschätzungen von Kai Rienecker, unserem Korrespondenten in Frankreich.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Auf dem Deutschen Katholikentag werden heute viele Politiker erwartet. Fast das gesamte Bundeskabinett und eine Reihe Ministerpräsidenten haben sich angekündigt. Sie diskutieren mit den Katholikentagsbesuchern über Themen, die die Gesellschaft und die Politik aktuell bewegen. Ulrike Bieritz.
Auch heute zieht sich der rote Faden Demokratie durchs Programm. Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich zur Verantwortung eines jeden für die Demokratie und die Gestaltung der Gesellschaft. Vizekanzler Robert Habeck debattiert über die sozial-ökologische Transformation und den Beitrag der Wirtschaft. Auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, Familienministerin Lisa Paus, Sozialminister Hubertus Heil, Bildungsministerin Bettina Strack-Watzinger sowie verschiedene Ministerpräsidenten und CDU-Fachpolitiker haben ihr Kommen angesagt. Die Wetteraussichten fürs Wochenende werden von den Veranstaltern mit etwas Sorge beobachtet. Es sind starke Regenfälle und Gewitter auch für die Region Erfurt angekündigt. Sobald sich die Lage zuspitze, heißt es, wolle man reagieren. Veranstaltungen würden gegebenenfalls abgesagt, so die Organisatoren des Katholikentags.
Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für heute in mehr als 90 Städten in ganz Deutschland zu Demonstrationen aufgerufen. Anlass sind die bevorstehenden Europawahlen. Nadine Gode aus der SWR-Umweltredaktion zu dem, was im Südwesten geplant ist.
15 Demonstrationen sind von Fridays for Future bei uns im Südwesten angekündigt. Die meisten am Nachmittag. In Stuttgart, Ulm, Landau und Offenburg starten die Demos zum Beispiel um 15 Uhr. In Mainz und Karlsruhe geht's ab 16 Uhr los und Kaiserslautern folgt um 16.30 Uhr. Für ihre Demonstrationen haben die Klimaaktivistinnen und Aktivisten ihre Forderungen klar formuliert. Einen verbindlichen Ausstieg für alle fossilen Energieträger bis 2030. Bis dahin sollen auch die Klimainvestitionen mindestens verdoppelt werden, so Fridays for Future. Auf ihrer Seite schreiben sie dazu, bei der Europawahl drohe ein antiökologischer Rechtsruck. Die Demonstrationen heute seien ein Zeichen für ein demokratisches Europa und ein Aufruf, am 9. Juni zur Wahl zu gehen.
Über diese Demos von Fridays for Future heute hat sich unser Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems Gedanken gemacht. Er findet, so viel wie die jungen Klimaschützer schon erreicht haben, könnte man sie doch eigentlich auch auf andere Probleme ansetzen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ob heute ganz Deutschland wegen des Klimastreiks stillsteht? Naja, das bleibt abzuwarten. Die Rekorddemos von Fridays for Future sind ja mittlerweile auch schon ein bisschen her. Es lohnt sich aber noch mal kurz zu rekapitulieren, was die eigentlich alles auf die Beine gestellt haben. Teilweise haben über 1 Million Menschen zu den Streiktagen in Deutschland demonstriert. Die Bewegung hat die Klimaklage auf den Weg gebracht und damit gezeigt, dass einige junge Menschen die Politik zum Handeln zwingen können. Und auch wenn die realen Klimaschutzanstrengungen seitdem deutlich schleppender laufen, es hat sich etwas in Bewegung gesetzt. Vor dem Hintergrund wäre es doch vielleicht eine Idee, wenn Fridays for Future ein paar Franchises gründet, die sich um die anderen großen Probleme unserer Zeit kümmern. Wie wäre es zum Beispiel mit Fridays for Rente? War diese Woche ja auch ein großes Thema und so wirklich happy ist ja auch niemand mit dem Rentenpaket 2. Oder Fridays for Bundeshaushalt. Fand Christian Lindner bestimmt gut, wenn ihm die Etatstreitereien abgenommen würden. Fridays for Bildung, Fridays for Verkehrswende, Fridays for Fachkräfte. Die Möglichkeiten für junge Menschen, frischen Wind in die Debatten zu bringen, sind endlos. So wie die Streitpunkte, bei denen die älteren Politiker nicht auf einen Nenner kommen.
Die Meinung von Jan-Frederik Willems aus unserem Hauptstadtstudio. Heute ist Weltnichtrauchertag und deshalb mahnt die Weltgesundheitsorganisation WHO ihre Mitgliedsländer, den Tabakkonsum stärker zu bekämpfen. Besonders scharf kritisiert die WHO die Tabakindustrie, die Versuche, mit bunten E-Zigaretten schon Kinder nikotinsüchtig zu machen. Katrin Hondel berichtet.
Die Tabakindustrie hat ein Interesse daran, Menschen in die Sucht zu bringen oder sie in der Sucht zu halten, sagt Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung bei der WHO. Die Weltgesundheitsorganisation macht der Tabaklobby schwere Vorwürfe. Manipulativ und trickreich werde versucht, Kinder und Jugendliche nikotinsüchtig zu machen. Und zwar vor allem mit E-Zigaretten. Werbung in Social Media und Apps ziele speziell auf junge Leute mit E-Zigaretten in poppig bunten Farben und mit Geschmacksrichtungen wie Zuckerwatte oder Kaugummi. Es sei extrem verlogen, dass die Industrie behauptet, sie richte sich damit an Erwachsene, die ihren Zigarettenkonsum reduzieren wollen. Die Tabakindustrie versucht, unseren Kindern dasselbe Nikotin in anderer Verpackung zu verkaufen, sagt WHO-Generaldirektor Tedros. Und wer schon nikotinsüchtig ist, steigt auch schnell auf klassische Zigaretten um. Laut WHO konsumieren weltweit rund 37 Millionen Teenager zwischen 13 und 15 Tabakprodukte. Dazu kommen noch Millionen, die E-Zigaretten dampfen. Die WHO fordert von ihren Mitgliedsländern deshalb unter anderem ein Verbot von E-Zigaretten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Geschmacksrichtungen, höhere Steuern sowie ein striktes Rauchverbot in Innenräumen.
In Berlin beginnt heute die Hauptverhandlung im Prozess gegen Alexander Zverev. Der Tennisprofi muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Im Mai 2020 soll er seine damalige Freundin im Streit gewürgt, dabei Luftnot und erhebliche Schmerzen bei ihr verursacht haben. Oda Tischewski berichtet.
Bereits im Oktober 2023 war vom Amtsgericht Tiergarten in einem schriftlichen Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eine Geldstrafe gegen Zverev verhängt worden. 90 Tagessätze à 5.000 Euro, insgesamt also eine knappe halbe Million, sollte der Weltranglistenfünfte zahlen. Er legte Einspruch ein, deshalb kommt es nun doch zur Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht. Am ersten von 10 geplanten Verhandlungstagen ist das mutmaßliche Opfer, Zverevs damalige Lebensgefährtin und heute Nebenklägerin, als Zeugin geladen. Wie beim Strafbefehlsverfahren üblich, kann Zverev sich beim Prozess von seinen Anwälten vertreten lassen und muss nicht selbst anwesend sein. Der 27-Jährige spielt derzeit die French Open in Paris. Mit einer Entscheidung im Verfahren wird Mitte Juli gerechnet.
Etwas besonders Spektakuläres kann man heute in Worms erleben. Dort beginnt das diesjährige Floßhafenfest. Höhepunkt dabei ist der Wettbewerb im Wasserskispringen. Das erste Training beginnt um 13 Uhr. Die Einzelheiten dazu von Jürgen Wolf.
Über eine Schanze springen die Sportler mit ihren Skiern in den Rhein. Nach Angaben eines Sprechers haben sich 17 Mannschaften mit jeweils 4 Springern angemeldet, die gegeneinander antreten. Eine spektakuläre Show soll es werden, so die Veranstalter. Auch der Schwimmclub Poseidon Worms ist beim Floßhafenfest dabei. Er organisiert ein Wasserballturnier für jeden, der daran teilnehmen möchte. Zu dem dreitägigen Fest erwarten die Veranstalter, sollte das Wetter mitspielen, mehrere tausend Besucher.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.